Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Tala und Tala, dem Podcast, bei dem wir die Themen Wirtschaft, Sinn und Ethik nicht nebeneinander betrachten, sondern gemeinsam. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der Produzent und Wirtschaftsjournalist, einer der Hosts hier und mit mir natürlich wie immer der Gründer von Tala und Tala und der Tala und Tala Konferenz, Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo zusammen.
Tobias, wen hast du uns heute eingeladen?
Ich habe heute dabei den Thomas Rauser von Trumpf Laser.
Ah, Riesenunternehmen. Darf man da noch Hidden Champion sagen?
Nee, ich glaube, not so hidden anymore.
Obvious Champion.
Genau, ich glaube, also wirklich groß geworden, ist immer noch in Familienhand, Inhaber geführt. Mhm. Sehr spannende Entwicklung. Und jetzt gerade mit dem Thomas zusammen auf neuen Wegen. Die Zukunft ist zirkulär, sagt er, und baut da den Laden jetzt gerade auf Zukunft aus.
Ist ja irgendwie schwer vorstellbar, ne? So ein Hightech-Produkt wie Laser, also was nun wirklich ganz, ganz weit vorne ist mit Forschung und Entwicklung auch, immer der neueste Trend, immer neue Anforderungen der Partner. Und dann zu sagen, wir machen das jetzt so, dass man das nach der Nutzung irgendwie, ja, großteils wiederverwenden kann oder wiederverwerten kann, wäre jetzt so nicht die erste Branche gewesen, bei der ich drauf gekommen wäre.
Nee, und es ist total spannend. Also als eine der großen Industrie, Unternehmungen in Deutschland so einen Weg zu gehen und da jetzt Gas zu geben, passt auch gut zu deren Purpose. Da sprechen wir auch im Gespräch zu, wie das so alles irgendwie zusammenfügt und da auch dafür sorgt, dass in dem Unternehmen jetzt auch eine hohe Agilität und Bereitschaft da ist, sich in so eine Richtung auszustrecken. Also total spannend. Sowieso auch der Werdegang vom Thomas persönlich. Wir haben eine Vernetzung darüber, dass er ein Sabbatical gemacht hat bei der Hoffnungsträgerstiftung, für die ich ja auch als Freelancer arbeite. Und
ein Working Sabbatical.
Ein Working Sabbatical, ja. Und er, das Coole ist ja, er sagt ja, er hat eine Weltreise gemacht, eine richtige Weltreise und zwischen den Welten unterwegs gewesen, ohne Süddeutschland zu verlassen. Ne? Ja. Also weil er als Non-Profit oder in einer Non-Profit-Organisation unterwegs war und vorher sehr viel in dem Bereich Wirtschaft gemacht hat als Maschinenbauer und Co. Also total spannend, da auch so seinen eigenen Werdegang so ein bisschen zuzuhören. Ne?
Der ist in der Tat, also der kann ein bisschen was, kommt aus dem Maschinenbau, genau. Und jetzt zeigt er, dass er sich auch noch in ganz andere Sachen reindenkt. Spannender Typ, spannende Folge. Ich würde sagen, auf geht's, oder?
Let's go. Viel Spaß. Thomas, herzlich willkommen in unserem Tala und Tala Podcast.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, sehr schön. Wir kennen uns über eine kurze Überschneidungszeit bei der Hoffnungsträgerstiftung. Wie kam es, dass wir uns da gesehen haben? Was hast du da gemacht?
Ja, da habe ich tatsächlich mal aus meinem eher technisch geprägten Beruf meine Auszeit genommen. Und nach dem Arbeiten in einem Wirtschaftsunternehmen wollte ich mal kennenlernen, wie eigentlich ein Non-Profit-Unternehmen arbeitet. Denn, sagen wir so, alles das, was wir den ganzen Tag machen, ist auf irgendeine Art und Weise im Wirtschaftsunternehmen einen Profit zu erarbeiten. Und da konnte ich mir es noch nicht so richtig vorstellen, wie ein Non-Profit funktioniert. Und da ich privat sowieso auch immer so stark auf der sozialen Ebene engagiert bin, dann habe ich gedacht, dann nimmst du mal 4 Monate eine Auszeit und schaust mal bei den Hoffnungsträgern und im Seehaus rein.
Ach, spannend. Hat das auch einen Effekt gehabt auf deine neue berufliche Fokussierung jetzt in deinem Unternehmen?
Also es hat auf jeden Fall gut gepasst auf die Lebensphase, die hier sich so vor 2 Jahren ungefähr abgespielt hat. Nach vielen Jahren im Bereich der Hochtechnologie und im technischen Umfeld, im wirtschaftlichen Umfeld war für mich klar, ich werde nochmal einen Schwenk machen in meinem beruflichen. Und mir war es ganz wichtig, neben Technik und Wirtschaftlichkeit noch ein drittes Thema zu bearbeiten, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. So, und wenn nicht bei so einem Übergang mal eine Auszeit nehmen, wann dann? Und das war dann so der perfekte Zeitpunkt zu sagen, ah, nehme ich mal ein viermonatiges Sabbatical und schau mal noch wo ganz anders rein. Und es war tatsächlich absolut augenöffnend, um zu sagen, hey, jetzt machst du mal noch einen Schwenk und gehst mal in eine andere Richtung.
Also für dich klare Weiterempfehlung?
Absolut klare Weiterempfehlung. Normalerweise, wenn jemand ein Sabbatical nimmt, dann das Typische aus den letzten Jahren war immer, dann machen sie eine Weltreise oder so irgendwas in der Art. Ja.
Ab nach Vietnam.
Und als ich gesagt habe, was ich mache, dann sagen sie, hey, wieso denn das? Dann habe ich gesagt, geht, wart's ab, ich werde mal berichten, wenn ich zurückkomme. Und muss tatsächlich sagen, es war mehr als nur eine Weltreise. Man lernt ganz andere Welten kennen. Ich habe die Welt von Geflüchteten kennengelernt, von Straffälligen kennengelernt. Ich habe die Welt kennengelernt von Opfern und Tätern im Strafvollzug. Muss ich sagen, das war eine Weltreise.
Also eher so eine innere Weltreise oder eine Weltreise innerhalb Deutschlands.
Eine Weltreise in Süddeutschland sogar nur, was mich wirklich hat Einblicke geben lassen in Bereiche, in die kommt man sonst, also aus dem ganz normalen bürgerlichen Leben, kommt man da einfach gar nicht rein.
Nachhaltiger geht's ja dann eigentlich schon nicht, ne? Eine Weltreise innerhalb von Süddeutschland zu machen, hat dich dann also auf die neue Spur gebracht.
Ja, kann man schon so sagen. Ja, es war in Bezug auf CO2-Emissionen war es sehr, sehr nachhaltig, weil ich zum Beispiel mit dem Fahrrad in die neue Location dann gehen konnte, auf jeden Fall. Ja, aber das Größere war eigentlich die Wissenserweiterung und die Erfahrungen, die das mitgebracht hat in einem Feld. Da kann man noch in so vielen Industrieunternehmen ganz einfach unterwegs sein. Das erreicht man nicht, wenn man mal tatsächlich in einen gemeinnützigen Bereich und zwar nicht nur für eine Woche reinschaut oder für zwei Wochen, sondern wirklich mal für vier Monate.
Du hattest gesagt, du hast eine persönliche Umbruchphase dabei gehabt. Du bist ja lange schon bei Trumpf, also einem der Vorzeigeunternehmen in Deutschland für Hochtechnologie und Co. Nimm uns da doch nochmal kurz so ein bisschen auf deinen Werdegang mit.
Vor allem würde mich nochmal interessieren, also Trumpf ist, denke ich, ja, den Wirtschaftsinteressierten bekannt, aber so als Normalsterblicher hört man den Namen kaum, dabei ist das eine der, ich würde sagen, glühend oder einer der strahlendsten deutschen Industrieunternehmen.
Ja, das Firma Trumpf begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Berufsleben, denn ich habe im Studium, ich bin Maschinenbauer, habe ich im Studium den Schwerpunkt Lasertechnik gehabt und dann kommt man an Trumpf nicht vorüber. Da war ich so mal als Student hier zu einer Exkursion und dachte, ja gut, da fängst du mal an, so in die ersten zwei, drei Jahre und dann sehen wir weiter. Und daraus ist tatsächlich jetzt ein gesamtes Berufsleben geworden. Aber nicht, weil mir nichts anderes eingefallen wäre, sondern weil es wahnsinnig spannend war und die Firma sich tatsächlich aus einem damals noch überschaubaren Familienunternehmen heute zu einem nahezu 5 Milliarden Euro Umsatzunternehmen gewandelt hat. Und dieser Wachstum hat natürlich unglaubliche Chancen gegeben, auch in dem Wandel. So vielleicht ganz in Kürze, ich habe begonnen im Bereich Forschung und Entwicklung für einige Jahre. Zunächst hier in Deutschland, dann bin ich in die USA gegangen, war mehrere Jahre in den USA. Da hat sich der Bereich Forschung und Entwicklung schon so auf sehr allgemeine Themen ausgeweitet. Und dann hatten wir eine große Akquise gemacht unten in Süddeutschland. Da haben wir Trumpf Laser aufgekauft und dann war ich einige Jahre da unten mit der Aufgabe, diese Akquise in die Trumpf-Gruppe zu integrieren. Das war so im Bereich Unternehmensentwicklung. Und danach, was kam dann? Dann kam viele Jahre internationaler Service. Das waren 8 Jahre, wo es hauptsächlich darum ging, Trumpf den Service in Asien und Südostasien aufzubauen. Das war dann viel mit Reisetätigkeiten verbunden. Hochspannend, aber auch anstrengend. Und dann bin ich wieder die letzten 8 Jahre zurück in den Bereich F&E, Verantwortung für eine Produktgruppe. Und nach diesen 8 Jahren F&E war jetzt eben der Punkt zu sagen, euch her, mit den Erfahrungen, die ich jetzt so gesammelt habe, da möchte ich nur meinen Beitrag leisten, dass Trumpf-Produkte nachhaltiger werden. Das war ich mir noch so ein Herzensanliegen zu sagen. Und daher nochmal der Schwenk.
Also, das bedeutet ja, also zum einen, würde mich mal interessieren, Laser, da muss ich ja mal erstmal an CD-Player denken, ne? Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass so das Normalsterbliche mit Lasertechnologie in Verbindung gebracht werden. Aber am Ende stellt er für die Industrie her, glaube ich, oder?
Ja. Trumpf hat in der Zwischenzeit natürlich ein großes Portfolio. Laser oder Lasermaschinen, die mit Laserbearbeitung gehören sicherlich zum Kern. Wir sind daneben aber in der Herstellung von Halbleitern, in der Halbleiterlithografie tätig. Wir haben einen großen Bereich in der Elektronik. Wir sind eingestiegen in die Quantencomputer. Technologie. In der Zwischenzeit schon ein großes Feld. Und alles dient aber der Materialbearbeitung. Ja, insofern hast du recht, wir reden nicht von Lasern als Laserpointer oder für die Augen-OP, sondern wir reden
mit Laserpointern, Hut ab.
Wir reden dann schon, dass man auf der einen Seite mit Hochleistungslasern Stahlplatten schneiden kann, trennen kann oder aber die Laser dazu benutzen, um Halbleiter herzustellen.
Und wenn du jetzt sagst Nachhaltigkeit, ich glaube, dein Stichwort ist auch Circular Economy. Ist das gleiche wie Cradle to Cradle eigentlich? Weil das ist ja auch so ein Stichwort, was da rumgeistert, oder?
Ja, das passt schon recht gut. Man muss dazu sagen, die Circular Economy, wenn man den deutschen Begriff nimmt, Kreislaufwirtschaft, da versteht tatsächlich die meisten was ganz anderes drum. Wenn man da sagt, ich mache Kreislaufwirtschaft, dann ist oft die Antwort, kenne ich Recycling und so. Ja, gehört dazu, geht aber deutlich weiter, weil Circularity sagt eigentlich jedem Produkthersteller, sagt, du hast Verantwortung für dein Produkt. Erstens, dass du es mit möglichst ressourcenschonend herstellst und zweitens, dass es lange in der Nutzungsphase bleibt und drittens, dass es am Ende nicht in der Tonne landet, auf dem Müll landet, sondern wiederverwertet wird. Ja, und alles drei umfasst im Prinzip Circularity. Und das heißt, in meiner Rolle geht es um Trumpfprodukte genau in diesem Kreislauf zu halten.
Also eine der großen Herausforderungen eigentlich unserer Zeit, die Industrie auf sowas umzuschwenken.
Es gibt so, wenn es Circular gibt, gibt es auch Linear. Ja, das ist so das Gegenmodell. Und wenn man sich das so aufmalt, wie ich eigentlich heute oder seit 100 Jahren, seit wir als industriell fertigen, dieser lineare Ablauf, dann gibt es so dieses Take, Make, Use, Waste. Das sind so die vier Schritte. Bei Take heißt, ich nehme irgendwelche Rohstoffe. Bei Make, ich stelle was damit her. Und dann gibt es eine mehr oder weniger lange Use-Phase und am Ende landet es in der Tonne. Ja, so handelt eigentlich jeder. Ja, wenn man's anschaut, nur 10% von dem, was hergestellt wird, landet wieder im Kreislauf. Das heißt, 90% von allen Materialien, man muss sich nur mal im Raum umschauen hier, alles, was man sieht und hergestellt ist, 90% landet entweder auf der Deponie oder landet in der Luft oder landet in den Ozeanen. Ja, und die Circularity sagt, das kann es auf Dauer nicht sein. Und das kann auf Dauer auch nicht wirtschaftlich sein.
Aber da habe ich mal zwei Fragen zu. Also klar, ich bin ja auch so ein alter Öko, ne? Das kann ich schon gut verstehen. Aber trotzdem der Gedanke, wenn jetzt jemand bei euch Laser kauft für irgendeine Anwendung, dann wird er ja wahrscheinlich sagen, ich will den Besten. So, also der kommt ja zu euch nicht, weil er ein Schnäppchen machen will, sondern weil er ein Top-Gerät braucht, was auf ihn zugeschnitten ist. Und ich stelle mir das so vor, wenn ihr das Ding dann irgendwie so baut, dass das eher so in die Kreislaufwirtschaft passt, dass das, keine Ahnung, meinetwegen größer wird, als es sein müsste oder anders aufgebaut ist und so weiter. Interessiert das eure Kunden überhaupt? Also plus, es kostet dann wahrscheinlich auch noch mehr. Ist das nicht... Also ich würde sagen, das ist ja eher ein Wettbewerbsnachteil, wenn er sowas macht.
Ja, das ist genau die Kunst, das hinzubekommen. Aus einem heutigen, vielleicht auch eher angestaubten Image. Man redet ja oft auch von, das sind dann so Secondhand-Produkte oder wieder aufgearbeitete Produkte, Gebrauchtprodukte, wo jeder gleich in Gähnen verfällt. Mhm. Das zu ändern es sind hochwertig aufgearbeitete Produkte, es sind technisch-technologisch neue, der einzige Unterschied ist, sie bestehen nicht zu 100% aus Neumaterial. Da müssen wir hinkommen, zu sagen, kein Abstrich bei der Technik, kein Abstrich bei der Zuverlässigkeit, aber nicht mehr zu 100% aus Neumaterial.
Ist das dann nochmal was anderes als Apple Refurbished oder solche Geschichten, weil du gerade sagst, es ist nochmal neue Technik mit drin?
Ja, gutes Beispiel mit Apple. Ja, ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus und sage, ich hatte mein älteres iPhone und habe gesagt, ja, okay, hier, ich hätte gerne ein Upgrade auf die neueste Kamera. Ja, der ganze Rest ist völlig in Ordnung, Speicher reicht aus, Performance raus, aber ich bin an der neuesten Kamera interessiert. Was ist die Antwort? Dann kauf halt 15er. Da sagen, ich will aber nicht das 15er kaufen, sondern ich will aus meinem ein für mich technisch aktuelles machen. Geht nicht. Die Denke ist linear zu sagen, willst du das Neueste, dann kauf auch das Neueste. Ja. Und die Vision, die ich habe in Richtung Circularity, ist, dass wir in, sagen wir, in ein paar Jahren mit Kunde einfach zwei Angebote machen können. Wir können sagen, so Angebot 1, du kriegst das Produkt als, ich würde es dann nennen, Classic Edition, so wie heute, alles ist neu. Ja. Das ist die Funktionalität, das ist die Qualität, das ist der Service. Das ist der Preis und das wird mehr und mehr so eine zweite Währung und das ist der CO2-Fußabdruck, den du damit einkaufst. Ja? Und dann zu sagen, ich kann dir aber auch ein zweites Angebot machen. Du bekommst die gleiche Funktionalität, du bekommst die gleiche Qualität, du bekommst den gleichen Service. Der Preis ist hoffentlich günstiger, ja, wenn wir es gut machen. Und der CO2-Fußabdruck, der ist ein Bruchteil dessen. Warum? Weil wir eine hohe Reuse-Quote haben an Materialien. Du kannst entscheiden. Die Funktionalität und die Technik ist die gleiche.
Eigentlich kann man auch sagen, das ist so ein bisschen, wir kümmern uns um unseren Kram, auch wenn er nicht mehr gebraucht wird, ne? Also, das hat ja auch was von Verantwortung. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du da in der Firma, gerade vielleicht auch bei den Produktentwicklern, jetzt nicht gerade offene Türen einrennst damit, oder?
Ja, also momentan denken auch die Kunden, und auch man muss sich ja nur selber mal als Consumer selber anschauen. Wenn ich die Chance habe, jetzt ist dein Kühlschrank kaputt, weil da unten eine Wärmepumpe defekt ist, was machst du dann? Versuch mal eine Reparatur hinzubekommen. Es wird dir wirklich schwer gemacht. Ja. Und dann kommen die Überredungskünstler und sagen, leg nochmal 200 € drauf, dann hast du was Neues. Ja. Also die Denke ist da heute noch eine andere. Jetzt gibt es aber wirklich ein paar ganz grundsätzliche Treiber, warum das so die Prognosen spätestens in den 30er Jahren eigentlich alternativlos ist, Circularity. Ein Haupttreiber ist, es ist ein Nachhaltigkeitsthema, weil wir haben nur eine endliche Anzahl an Rohstoffe zur Verfügung. Ja, das ist, und zwar ist das absolut begrenzt. Wir haben das, was halt so die Erde an sich bietet. Ja, wir haben aber auf der anderen Seite einen noch auf Jahrzehnte hinaus kontinuierlich steigenden Bedarf. Und es ist relativ einfach, wo dieser Bedarf herkommt. Der hängt nämlich an A, dem Wachstum der Weltbevölkerung und zum anderen am Wachstum des Wohlstandes. Ja, beides mal keine schlechten Sachen. Vor allem Wachstum des Wohlstandes ist ja positiv. Man muss aber wissen, dass wir ungefähr 100 Millionen Menschen jedes Jahr in diese Global Middle Class da hochwandern und einen vierfach höheren Materialbedarf haben. So, und jetzt muss man nur mal zwei und zwei zusammenrechnen und sagen, wir haben absolut steigende Bedarfe an Material und auf der anderen Seite bedienen wir uns aus einer endlichen Kiste. Und das lässt nur einen Rückschluss zu, die Preise werden systematisch steigen.
Ja, das kennen wir ja schon in Sachen Inflation und Co., oder?
Ja, man muss nur mal schauen, was in den, wenn man so die letzten 2, 3 Jahre anschaut, wir hatten ja eine große Versorgungskrise an Rohmaterialien und Komponenten. Da merkt man gleich, wie unser Wirtschaftsgebäude ins Wanken gerät, sobald mal Preise um locker mal 20, 30% steigen. Ja, dann funktioniert vieles nicht mehr. Und für mich, wenn die Versorgungskrise der letzten Jahre etwas Gutes hatte, dann dass den Menschen bewusst geworden ist, hoppla, es ist gar nicht gesetzt, dass wir immer neuere Materialien bekommen, und dass die, wie man davon ausgeht, eigentlich immer im Preis sinken. Man kann auch ein einfaches Beispiel daran sehen, wenn man tatsächlich mal wissen will, wie Circularity funktioniert. Man muss ja nur mal in die Natur rausschauen, in die Schöpfung. Die funktioniert seit, manche gehen davon aus, auf 4,5 Milliarden Jahre und ist in diesen Zeiten wächst immer. Es wächst und wächst, ja. Und das trotz begrenzten Ressourcen. Und das ist einfach nur möglich, weil immer alles im Kreislauf bleibt, ja.
Es bleibt im Kreislauf, aber es wird ja auch, wenn man jetzt so will, könnte man auch sagen, okay, dann gibt's halt die Evolution des Unternehmens, irgendwann kommt der Disruptor und dann ist halt Trumpf weg. Also dann gibt es halt wieder neun. Also wenn man sich die Haltwert oder Haltwertszeiten von vielen großen Unternehmen anschaut, gibt es ja gar nicht so viele, die jetzt irgendwie 500 Jahre alt werden.
Ja, aber der Punkt ist folgender. Zu sagen, wenn die Erde hat es geschafft, dass alles Material erhalten bleibt. Ja. So, und seit 100 Jahren ungefähr wirtschaften die Menschen so, dass sie sagen, ich stelle möglichst viel her, nutze das eine minimal kurze Zeit und kipp's danach in die Tonne. Ja. Und das hat schon dazu geführt, dass in dieser relativ kurzen Zeit der Industrialisierung wir bei vielen Materialien an Engpässe stoßen.
Ich muss da gerade an meinen Erdkundelehrer denken, der das damals immer erklärt hat, dass, also Regenwald, ne, dass dann quasi ein Blatt, was so da irgendwo vom Baum fällt, das erreicht in der Regel überhaupt nicht den Boden, weil er schon irgendwo auf dem Weg dahin quasi abgefangen wird. Und deswegen ist der Regenwaldboden noch nicht besonders fruchtbar, so, ne, weil da an sich niemand ankommt. Also ist schon irgendwie ganz spannend, ne, dass eine Sache eigentlich irgendwo einen Abnehmer findet und wieder neu eingebaut wird.
Ja. Es gibt dann ein recht anschauliches Beispiel. Das ist dieser Earth Overshoot Day. Ja. Viele von den Zuhörern werden den wahrscheinlich kennen. Der berechnet ja immer, wie viel Ressourcen kann die Erde wieder regenerieren innerhalb eines Jahres und wie viel wird verbraucht. Ja, da lagen wir bei 2024 weltweit beim 1. August. Das heißt, wir haben am 1. August so viel verbraucht, wie die Erde ein ganzes Jahr braucht, um wieder regenerieren. Das heißt, wenn man das jetzt mal in die Zukunft projektiert, diese endliche Kiste, von der ich vorher gesprochen habe, da ist halt so und so viel Material drinne, das wird immer weniger. Ja? Ja. Es landet weniger Neues drin, als wir rausnehmen. Und das sehr beschleunigt. Die Kiste leert sich ja, überproportional schnell. Und daraus kommt nachher auch die Wirtschaftlichkeit. Ja, es wird der Punkt kommen, der ist momentan vielleicht noch nicht da, von der Akzeptanz und auch vom Pricing her, aber der wird systembedingt kommen, dass wir uns nicht mehr leisten können, neue Produkte nur aus Neumaterial herzustellen.
Da kommt niemand dran.
Das wird irgendwann nicht mehr wirtschaftlich sein.
Dieses irgendwann, du hast ja eben gesagt, in den 30er Jahren und so, das ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Wie ist das denn jetzt in deiner jetzigen Situation? Du lebst ja jetzt heute, 2024 nehmen wir gerade auf. Wie präsent ist das Thema jetzt unternehmensweit? Wie spürst du da Rückenwind, Gegenwind? Kannst du uns da so ein bisschen mit in den Ist-Zustand reinnehmen, wenn man so als Visionär unterwegs ist?
Ja. Ja, sehr gerne. Denn hier hilft jetzt natürlich wiederum, dass wir bei Trumpf trotz der schieren Größe doch noch ein Familienunternehmen sind. Und die Familie hat es in die Firmenleitlinien verankert, dass ökologische Nachhaltigkeit wir in ganz besonderem Maße berücksichtigen wollen. Das heißt, es gab gar keine großen Diskussionen, wollen wir das machen oder nicht. Es hat den Anstoß gebraucht, den Impuls zu sagen, ja, sollten wir uns nicht einmal dieses Themas annehmen. Und es hat dann tatsächlich die Unternehmensfamilie diskutiert und kam dann relativ schnell mit einer zurück. Doch für uns wichtiges Thema, geh's an. So, und das ist mal die Grundvoraussetzung. Also es braucht diesen Rückhalt, sonst kämpft man wirklich gegen Windmühlen. Das zweite interessante Erfahrung war aber auch, wenn man mit dem Thema dann in die Geschäftsbereiche reingeht, und mal dort so in dem ersten Viertel, halben Jahr war da sehr viel Aufklärungsarbeit und Buy-in und Awareness und wie immer man das so nennen möchte, das hat auf eine unglaublich große Resonanz gestoßen. Ja, da gibt's andere Themen, mit denen man durchs Unternehmen geht, da duckt sich jeder weg. Aber bei dem Thema war im Prinzip, ich habe nirgendwo Widerstand gehört, sondern vielfach zu sagen, es wird Zeit, dass wir uns darum kümmern. Aha. Also
das ist cool.
Daher hat mich wirklich selber überrascht. Natürlich ist in der Umsetzung schwer, weil es fordert Ressourcen und Kapazitäten und an der einen oder anderen Stelle auch Investitionen, ganz klar. Aber das Mindset, und zwar nicht nur bei jungen Leuten, sondern durchaus auch bei Leuten, die schon ein paar Jahre hinter sich haben, das geht eigentlich durch die Bank weg, zu sagen, müssen wir machen.
Mhm. Krass. Das hätte ich so nicht erwartet, weil ich meine, in der Regel ist es ja so, wenn man sagt, hier unsere Maschine läuft super, Wir haben keinen Bock, was zu verändern. Das ist ja auch nicht selten in Unternehmen, dass die Beharrungskräfte doch stark sind und letztendlich eine Sache, die vermutlich mal Komplexität erhöht, auch nicht gern gesehen ist.
Ja, das zeigt sich dann schon in das Beharrungsvermögen in der Umsetzung zu sagen, wenn man halt gegen Prozesse nachher, wenn man Prozesse ändern muss, die seit, Trumpf hat jetzt eine 100-jährige Geschichte, die seit sozusagen knapp 100 Jahre sich etabliert haben, da ist das Thema Circularity eigentlich mehr ein Transformationsprojekt wie ein technisches. Ja. Also es gibt so mehrere Prinzipien, was Circularity angeht, und eins davon heißt Rethink. Daneben gibt's Repair, Refurbish und so die Klassiker. In der Zwischenzeit das Rethink ist für mich die größte Herausforderung, nämlich zu sagen, wir müssen unsere ganze Prozesse, ja, Abläufe, durchaus auch unsere Geschäftsmodelle, müssen wir anders denken.
Wie gehst du da vor? Also gerade jetzt, wenn wir mal auf dieses Rethink eingehen, was sind so, kannst du uns mal so ein paar Beispiele geben oder Aspekte, wie du da strategisch jetzt so in deinem ersten, ja, Jahr vorgegangen bist?
Ja. Also der erste Ansatz war erstmal tatsächlich mal durchs Unternehmen zu gehen und zu schauen, was machen wir denn bereits, was im weitesten Sinne auf Circularity einzahlt. Und wenn man das mal anschaut, das ist gar nicht so wenig, läuft aber einfach unter einer ganz anderen Flagge. Ja, da läuft vieles unter Qualitätsversprechen oder klassisch unter Service, Reparatur, wobei Reparatur ja nichts anderes ist, als ein Produkt in seiner Funktion zu erhalten, Leben zu verlängern. Mhm. Ja, also da gab's schon einige. Das war mal Bestandsaufnahme, war mal so das Erste. Dann hat's viele Sitzungen und viele Zweiergespräche und auch Gremien, um das Thema mal vorzustellen. Das war so die Awareness. Und dann war die Vorgehensweise, bevor wir hier anfangen, irgendeine große Strategie zu entwickeln oder Hochglanzfolien zu produzieren, zu sagen, wir starten mal eine Reihe von Piloten. Ja, so Piloten in ganz dezidierten Bereichen zu sagen, schauen wir uns mal dieses Produkt an, schauen mal jene Komponente an, schauen wir uns mal den Prozess an und schauen mal, wie wird denn das aussehen, wenn wir das zirkulär machen. Und es war mit ein Schlüssel zu sagen, okay, damit kriegt man so ein paar Leuchttürme hin, wo man auch dann, wenn es Skeptiker gibt und sagen, hey, rechnet sich ja gar nicht. Ja, das ist so ein Mythos, der immer so im Raum steht, zu sagen, Aufarbeitung, Refurbishment und so weiter, das versenkt man ja nur Geld. Dann sagen, komm her, ich zeig dir mal, wie das hochprofitabel ist, wenn man einen Fokus drauf setzt. Ja, und das war so die zweite Phase, Pilotprojekte zu machen. Und jetzt sind wir gerade dabei zu sammeln, die laufen jetzt so langsam aus, zu sagen, was sind denn unsere Lessons learned aus den Piloten und wie landet das dann in einer Trumpfstrategie?
Also am Ende was ganz Wirtschaftliches, was du da reinbringst und wo vielleicht auch der Vorsprung nachher entscheidend sein kann.
Das Schöne an dem Thema ist, es ist zwar definiert als ein Nachhaltigkeitsthema, also Circularity ist in allen Ökodesign-Richtlinien und im European Green Deal und in alle ist es ganz klar als Nachhaltigkeitsthema platziert. Es ist aber mindestens gleichwertig ein wirtschaftliches Thema. Und Hypothese von meiner Seite her, der wirtschaftliche Aspekt wird den nachhaltigen überholen. Und das ist das Schöne an dem Thema zu sagen, nicht so wie bei manchen anderen Nachhaltigkeitsthemen, wo man sagt, ja, ist schön, sollten wir tun, wenn es nichts kostet. Ja, und das ist eins, wenn wir es gut machen, kostet es uns nicht nur was, sondern ist hochprofitabel.
Ja, und es hat auch eine höhere Effizienz. Also neulich noch irgendwo gehört, da meinte jemand, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in Deutschland, wie gut schon im Durchschnitt die Häuser gedämmt sind. Es wäre viel effizienter, das, was wir da an Geld jetzt aktuell in Deutschland ausgeben, für lieber in Ländern zu investieren, wo die Dämmung, was den Effizienzgrad angeht, noch viel weiter unten ist, weil dann jeder Euro viel mehr Return quasi für CO2-Kompensation hätte als bei uns. Fand ich jetzt nicht ganz unschlau gedacht. Und ich finde jetzt gerade das, was du sagst, dass der wirtschaftliche Aspekt sogar vielleicht den nachhaltigen überholen kann. Das wäre ja in dem Fall eine Beschleunigung, die man sich auch aus Nachhaltigkeitsgründen ja sogar wünschen müsste.
Absolut, absolut. Und warum ist es heute noch nicht so? meine, das ist auch nicht verwunderlich. Wir haben jetzt wirklich Jahrzehnte drauf verwendet, hochproduktiv Serienprodukte herzustellen, die halt alle aus Neumaterial bestehen. Wir haben eine funktionierende Lieferkette, wir haben funktionierende Fertigungsprozesse, die sind wirklich ausoptimiert jahrzehntelang. Ja. Und wenn man jetzt dafür Rücklieferprozesse, Reparaturprozesse, Aufarbeitungsprozesse anschaut, dann ist man eben auf dem Stand wie, ich habe mal auch in ein paar andere Firmen reingeschaut, zu sagen, das sieht aus wie vor 40 Jahren. So absolute Manufaktur, da kommen halt ein paar Teile zurück. Keiner hat irgendwie, weiß, was mit dem war, warum ist defekt, was für ein Serienstand und so weiter. Da muss man sich nicht wundern, dass das heute vielfach noch nicht wirtschaftlich ist. Es besteht aber kein Grund, warum wir diese Prozesse nicht genauso effizient hinbekommen wie Neuherstellung. Es hat nur bisher niemand interessiert.
Ist das vielleicht das, wo Deutschland, wir haben ja aktuell viel die Debatte, Deutschland schafft sich ab und keine Ahnung was. Wäre das vielleicht aus deiner Sicht so ein Bereich, wo Deutschland sein ganzes Know-how, nämlich die Effizienzketten und so weiter aufzubauen, dass es da wieder neue Märkte gäbe?
Ja, ich glaube, wir können tatsächlich Deutschland oder zumindest Europa, wenn ich es mal ein bisschen weiter spanne.
Ja, gerne.
Da wehren wir uns ja schon gegen niederpreisige ja. Produkte, die aus Asien, überwiegend China kommen. Ist bei uns kein Haar anders. Wir konkurrieren da gegen Preise, wo wir sagen, zu diesen Verkaufspreisen können wir nicht mal das Material einkaufen. Ja? Und es ist halt hoch subventioniert da drüben, um zu sagen, was haben wir dem entgegenzuhalten? Eines wäre tatsächlich, wenn wir sagen, wir bauen unsere neuen Produkte nicht mehr aus Neumaterial, sondern wir haben ein Konzept, wie wir ein Produkt, das wir mal vor 10 Jahren hergestellt haben, wir können das zurücknehmen und schaffen es tatsächlich, dieses zu einem technisch-technologischen Neuen zu machen. Ja, mit einer Wiederverwendungsquote 60% des Materials und alles das, was neu ist, ist nun mal neu. Software, Steuerungstechnik, Intelligenz, Cloud-Anbindung, künstliche, alles, was so halt dazugehört, das gab's halt da noch nicht. Das kommt neu, aber der ganze Rest oder in unserem Fall eben der ganz klassische bodenständische Maschinenbau, den müssen wir nicht nochmal neu erfinden. Ja. Und damit hätten wir schon eine große Chance, auch gegen solche Wettbewerber aus Fernostasien.
Aber der Wettbewerbsurteil, den ihr dann daraus zieht, der ist dann ja, keine Ahnung, vielleicht 5 Jahre und dann macht das vielleicht auch noch wer anders und ist dann auch so schlau wie ihr.
Ja, ich denke, das wird ein allgemeiner Trend sein und der wird nicht nur in Deutschland, ich glaube, in Deutschland sind wir Vorreiter, aber der wird nicht nur hier bleiben, sondern wird über Europa und die ganze Welt sich ausbreiten. Mit welchem zeitlichen Versatz, das wird sich noch rausstellen. Wir merken jetzt, diese Umstellung, die ist nicht von einem Tag auf den anderen gemacht. Ja, und Firmen oder Länder, die sich heute noch ganz, ganz stark auf diese reine lineare Schiene bewegen, die werden das auch nicht über Nacht ändern können. Als ein Beispiel, man muss ein Produkt ganz anders designen und konstruieren, dass Teile davon wiederverwendbar sind, upgradefähig sind. Ich hatte vorher das Beispiel mit dem iPhone erzählt. Ein iPhone ist nicht upgradefähig. Ja, man kann ein bisschen Software updaten, ja, aber das kann heute jeder. Aber ich kann nicht aus einem bestehenden Produkt ein neues Produkt machen. Das erfordert ein anderes Design. Und wenn man das Produktdesign ändert, das braucht einen langen, langen Vorlauf. Und da fangen wir jetzt an, sozusagen die Grundlage zu legen, dass wir das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten machen können. Und den Vorsprung haben wir erstmal. Und da müssen wir mal schauen.
Da ist Apple ja auch ein ganz gutes Beispiel. Also finde ich genau für die Zwickmühle, weil warum machen die das so? Ne? Warum kleben die ihre Geräte dann zusammen, Großteil statt zu schrauben? Warum kann man so eine Kamera nicht austauschen? Warum ist der Akku nicht rausnehmbar? Ja, ist alles, um Platz zu sparen am Ende, ne? Damit das Ding irgendwie kleiner wird. Und das ist für die dann wiederum Wettbewerbsvorteil. Je kompakter das Gerät, umso toller finden es die Leute, ne?
Ja, die haben sicherlich im Konsumerbereich gibt's noch andere Einschränkungen. Und trotzdem, ich sag mal, der Konsumerbereich, der schon am weitesten ist, zumindest mal, was das sogenannte Refurbishment angeht. Also, dass ich sage, ich bring's Produkt wieder auf den Zustand, wie es mal war. Ja, ich kann es nicht neuer machen, nicht modern sein, aber ich bringe es mal auf den Zustand. Das ist heute im Consumer-Bereich etabliert. Wenn ich da mal so in die Generation reinschaue, in der auch meine Tochter ist, die richten sich ihren Haushalt ein. Da sind eine refurbischte, hochwertige Barista-Kaffeemaschine, ja. Oder einen Staubsauger oder die Waschmaschine und der Trockner hochwertig refurbished. Ja, dort ist es schon zumindest mal da soweit. Und das wird immer mehr um sich greifen und irgendwann mal auch unseren Bereich, nämlich Industrieprodukte, wird es genauso umfassen.
Wir sagen ja in Deutschland immer, wir sind das Land, das keine wirklichen Rohstoffe hat, außer Bildung. Kann man jetzt drüber streiten, wie das ist. Gibt ja auch Bestrebungen, hier Rohstoffe wieder, aus der Erde zu holen, die man vielleicht lange nicht geholt hat. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet, da hat man ja lange Zeit vom Rohstoff gelebt, der hier unter Tage abgebaut wurde. Die Bildungssituation ist in Deutschland ja auch, angespannt in manchen Stellen. Wie ist das denn mit so einer zirkulären Wirtschaft als Zielbild? Brauchen wir irgendwann dann gar keine Rohstoffe mehr, außer gute Ingenieure und Ingenieurinnen, die in der Lage sind, einfach mit dem, was da ist, zu jonglieren, wie eine gute Köchin oder ein guter Koch, der aus dem Rest irgendwie Ratatouille macht oder so.
Ja, da hat so die digitale Generation der letzten Jahre hatte da so immer so ein bisschen den Spruch, dass Daten sind das neue Gold.
Ja, den kenne ich noch von 15 Jahren auch. Ja. Und ich habe auch mal gehört, alles, was über 100 Euro kostet, den Satz habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren gehört, wird smart sein. Jedes T-Shirt oder jedes teure Kleidungsstück hat irgendwelche Smart-Sachen und so. Da sind wir ja auch noch nicht.
Ja, aber bei diesen Daten sind das neue Gold, sage ich, das ist ein großer Irrtum. Denn Daten, wenn sie nicht irgendwie speicherbar sind oder verarbeitbar sind, dann bringen die einem gar nichts, ja. Und all das basiert auf Materialien und auf Rohstoffen. Und es ist wenig bekannt, aber eines der wichtigsten Rohstoffe, die wir haben, ist Sand. Ja, weil aus Sand werden unter anderem Chips hergestellt. Ja.
Da gibt es doch schon Sandknappheit an vielen Stränden jetzt. Also nicht nur wie Sylt, wo es weggespült wird, sondern auch wegen der Industrie, die das einfach alles abpumpt. Ne?
Ja. Also es ist so, dass Sand, vor allem Sand, der industriell gebraucht wird, da ist eine Knappheit. Ja, wir haben Erhöhungen in Produkten, die aus Sand hergestellt sind, wirklich im zweistelligen Prozentbereich. Und wir reden halt nicht von Wüstensand oder so etwas, sondern es braucht schon Siliziumsand als Beispiel. Der ist weltweit knapp. Es gibt nur noch wenige Hersteller, die das herstellen. Und die werden verbraucht in Halbleiter, in Solarzellen. Es wird gebraucht für Glas. Die wenigsten wissen, dass Glas aus Sand hergestellt wird. Das ist beispielsweise ein Rohstoff, der wird knapp. Was haben wir in Deutschland? Ja, du hast vorher gesagt, wir hatten schon, wir haben Eisen hergestellt. Die Industrie ist aber auch doch ziemlich geschrumpft. Heute sind die großen Rohstoffvorkommen eben in anderen Teilen dieser Welt. Und wenn man jetzt nochmal dieses Szenario verfolgt, mal auf die nächsten, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte zu schauen, zu sagen, der Rohstoffbedarf wird ganz, ganz gewaltig steigen, dann wird diejenige Region und dieses Land, das auf Rohstoffen sitzt, das wird schon enorm wichtig werden, geopolitisch, wirtschaftspolitisch. Und das ist schon nochmal ein Thema für das Circularity auch eine Teillösung hat. Die sagt nämlich, bevor du eben anfängst, irgendwo auf der Welt wieder neue Rohstoffe einzukaufen, nutz doch mal das, was du vor ein paar Jahren schon mal verarbeitet hast, bringt es intelligent wieder zurück und verbaut
und es. Und konstruiere es so, dass man auch irgendwann nochmal wieder eine Chance hat, daran zu kommen. Ne? Das ist ja an sich der erste Schritt. Also dass man das schon in der Konstruktion so anlegt. Ist spannend, ne? Weil beim Thema Öl und Energie hat das jeder voll auf dem Schirm und sagt, boah, wir müssen jetzt echt versuchen, unabhängig zu werden von irgendwelchen Drittstaaten. Beim Thema Materialien würden wir aber auch ganz schön alt aussehen, wenn da irgendwann mal irgendwer sagt, so, ihr kriegt jetzt nichts mehr.
Und man muss sich das wirklich vor Augen zu halten, was sind so kritische Materialien. Man merkt es jetzt bei dem ganzen Thema der Elektrifizierung, dass es da Materialien gibt. Man hat in der Schule schon mal gelernt, dass es seltene Erden gibt. Die war so auf der Periodentafel als seltene Erden-Ding. In der Zwischenzeit merkt man, dass sie tatsächlich selten sind. Ja, und dass man besser schauen sollte, dass man zum Beispiel Batterien nur deshalb recycelt, um wirklich an einzelne Materialien wieder heranzukommen. Ja, denn es wird immer schwieriger, die zu bekommen.
Das heißt, wo du da gerade unterwegs bist, hat ja eigentlich, oder nicht, das eigentlich kann man streichen, hat viele verschiedene Dimensionen von Purpose. Purpose ist ja so eins der großen Themen, zumindest mal so im Bereich Marke, Marketing, aber auch, ja, was ist eigentlich so, warum und wozu sind wir eigentlich da und wofür arbeiten wir? Wir sind ja auch Podcast, der sagt, komm, Sinnstiftung und Co. Wie ist das für dich ganz persönlich so, wenn du jetzt die letzten 12 Monate Revue passieren lässt, macht das was mit dir nochmal so in so einer sinnstiftenden, nicht, dass du es vorher nicht warst, aber nochmal in so einer ganz dezidierten Sinnposition unterwegs zu sein?
Das macht's absolut. Schon auch, denn das ist mir irgendwann in den letzten Jahren schon deutlich geworden zu sagen, wie wirtschaften wir, wie gehen wir jetzt nicht so mit der Umwelt um, so als Öko, sondern tatsächlich mein Fokus war immer auf, wie gehen wir mit dem Geschenk der Natur, mit dem Geschenk der Schöpfung um, wie erhalten wir das für künftige Generationen. Und wir haben ja auch einen Purpose bei Trumpf, der lautet, wir erschließen technologische Welten für kommende Generationen. Ja, so. Und das war der Familie wichtig, dass sie damit reinbringen. Wir möchten was für kommende Generationen machen.
Ich finde das aber nochmal, ich verdiene ja meine Brötchen unter anderem damit, dass ich Purpose Brands berate. Und da finde ich das eigentlich, oder mit aufbaue, und da finde ich das eigentlich ziemlich cool, dass euer Purpose ja quasi dazu auch geführt hat, was du eben am Anfang gesprochen hast, dass dieser Mindset schon da ist, zu sagen, okay, wir gehen auf so eine zirkuläre Vorgehensweise oder schalten darauf um. Das macht natürlich so eine Transformation, Change bei aller Komplexität, die das hat, leichter und gibt ihm auch mehr Richtung. Ne? Weil es passt ja eins zu eins zu dem, was du gerade als Purpose eurer Unternehmung wiedergegeben hast.
Ja, es passt auch sehr gut dazu, dass wir schon ein sehr innovationsgetriebenes Unternehmen sind. Und um diese Umstellung zu machen, braucht es an vielen Stellen sowohl technische Innovationen, die Produkte werden anders aussehen, auch die Geschäftsmodelle werden anders aussehen. Wir werden sicherlich Produkte nicht mehr einfach nur verkaufen, sondern da kommen ja noch andere Geschäftsmodelle ins Spiel. Wir müssen die anders herstellen. Wir müssen ja wieder zurücknehmen, Materialien verwenden. Da steckt eine Fülle an möglichen Innovationen drin. Und das ist auch etwas, was wir uns als Trumpf verpflichtet haben. Das steht auch in den Unternehmensleitlinien drin, dass wir sagen, wir glauben an eine innovationsgetriebene Gestaltung der Welt zum Positiven. So als Zitat. Und das mit, zusammen mit dieser Nachhaltigkeit macht es schon mal, schafft die gute Voraussetzungen, um das Thema hier voranzutreiben.
Ja, sehr spannend. Also, Thomas, vielen Dank für die Einblicke in eure Schöpfungsverantwortung, wie ihr als Unternehmen auf, ich sag mal, innovative und wirtschaftliche Art und Weise Schöpfung gestaltet und bewahrt und da jetzt wirklich so du als Speerspitze unterwegs bist in diesem agilen, aber doch auch sehr großen Unternehmen, was zu bewegen gemeinsam mit anderen, finde ich total spannend und ich fände es cool, wenn wir irgendwann nochmal eine Update-Folge machen, wo du dann so ein bisschen berichten kannst. Jetzt hast du deine 12 Monate hinter dir. Das ist ja für eine Führungskraft immer sehr relevant, so die ersten 100 Tage, aber auch das erste Jahr. Vielleicht können wir so nach einer Legislaturperiode oder so nochmal sprechen, wo die Reise hingeht und welche Laserpointer wir kaufen können. Weil das habe ich jetzt mitgenommen.
Genau.
Dass man damit doch ganz gut Geld machen kann.
Ich will einen Stahlschneider und keinen Laserpointer.
Ja. Hauptsache ist nicht neu.
Ja, also auch von meiner Seite aus vielen Dank. Ich habe eine Menge gelernt heute. Tschüss, Thomas.
Ja, vielen Dank und tschüss.
Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.